Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen heute dem Ostergeschehen nachgehen, nach dem Lukas-Evangelium. Ein Teil haben wir schon gehört, ein anderer Teil kommt gleich noch während der Predigt vor. Ich habe das Thema des Gottesdienstes genannt, Jesus. Wie gesagt, einige mögen das nicht als originell empfinden, aber natürlich ist unser Osterglaube zuallererst ein Jesusglaube, das heißt ein Vertrauen zu ihm persönlich und ein Ernstnehmen, dass er lebt. Es geht nicht um ein Prinzip Hoffnung, nicht die Idee von Nächstenliebe, Feindesliebe und Barmherzigkeit geht weiter. Nachdem er verstorben ist, bringen wir sozusagen seine Ideen in die Welt. Auch nicht so scheinbar tiefsinnige theologische Behauptungen wie, bei Theologen muss man immer gut zuhören, also die sagen, eigentlich heißt es auf Deutsch, Jesus ist tot. Aber sie sagen dann, Jesus ist auferstanden in den Glauben der Jünger. Das hört sich doch toll an, ne? Jesus ist auferstanden in den Glauben der Jünger. Heißt aber in Bezug auf Jesus, eigentlich ist er tot. Deswegen Jesus, nicht wie ein guter Mensch, der mal gelebt hat, sondern wie der, der gegenwärtig ist. Denn es geht um Realitäten Ostern, um eine reale Person. Und ich möchte gleich zu Beginn der Predigt sagen, mit dem Kontakt zu ihm steht und fällt alles. Das ist das Erfüllende. Das ist auch das Herausfordernde. Manche modernen Menschen würden sagen, eine Idee, ja, der kann ich etwas abgewinnen, aber dass es um diese Person geht, das ist wirklich eine Herausforderung. Und es ist für neu im Glauben Seiende oder für alte Hasen, heute könnte man ja fast sagen Osterhasen, immer wieder dasselbe, auch eine Herausforderung, wenn man zum Beispiel betet, innerlich wirklich bei ihm anzukommen. Nicht ein Gefühl zu suchen, sondern ihn. Ich habe schon hin und wieder zitiert, Dietrich Bonhoeffer sagte, einmal suche nicht Freude, sondern Gott. Ich möchte sagen, suche nicht zuerst Freude, sondern Jesus. Das andere stellt sich unmittelbar ein. Etwas Zwischenmenschliches kennen Sie vielleicht auch, was ein Hinweis darauf sein könnte. Es gibt einen Unterschied zwischen bei einem anderen etwas zu suchen, zum Beispiel, oder was ich haben will, zum Beispiel Freude, oder auch einen Fehler zu suchen, das können wir manchmal noch besser, oder ob ich den anderen auch wirklich innerlich aufsuche, um bei ihm zu sein, ihn zu verstehen. Versuchen Sie das mal. Es ist was völlig anderes, als etwas haben zu wollen oder bemerken zu wollen. Und das ist ein Hinweis für Osterfreude. Deswegen bei Johannes heißt es dann, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie den Herrn sahen. Und es ist in jeder Situation möglich, der Schächer am Kreuz noch vor 2 Tagen gehört hier, nannte Jesus nicht Sohn Gottes und weiß was ich was, sondern nur einfach am Kreuz Jesus. Wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. So können wir ihn auch anreden. In diesem Augenblick Jesus und er ist da. Es ist allerdings bemerkenswert, dass dieser Glaube, und dem möchte ich heute mit Ihnen noch weiter nachgehen, an den auferstandenen Jesus sozusagen nicht vom Himmel fällt, sondern erst nach und nach, und man möchte fast sagen, gegen allen Unglauben und gegen alle gedanklichen Widerstände bei den Jüngern erst langsam in die Herzen einsickert. Weil für die Menschen damals das genauso war, wie es für uns heute ist, was da geschah, war wirklich unglaublich. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Es ist unglaublich eigentlich, was da passiert wurde. Und wenn es dann einmal erfahren wurde, gibt es eine Freude, die nicht wieder totzukriegen ist. Und ein Zweifel geht weg. Aber schauen wir mal genauer hin, was wirklich Auferstehung Jesu ist und wie es auch in die Herzen kam, aber vor allen Dingen, was das eigentlich ist und was nicht. Und wenn ich darauf heute Wert lege, dann nicht, um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeit mit Ihnen zu teilen, denn Jesus gibt sich total viel Mühe, dass die Jünger verstehen, was eigentlich mit ihm passiert ist. Es geht nicht um Spitzfindigkeiten, es geht um Wirklichkeiten. Dass dieser Gekreuzigte auferstanden ist, das konnten die Jünger und die Frauen zunächst nicht ansatzweise glauben. Alles war zugedeckt. Jesus hatte alles vorausgesagt, aber dieser schreckliche Tod deckte alles zu. Sie sehen jetzt im Livestream unter mir so einen schwarzen Balken, der ist gerade dazugekommen. Auf diesem schwarzen Balken steht ein Wort: Jesus. Können Sie es lesen? Nee, können Sie nicht. Aber es steht da. Da steht wirklich Jesus. Kennen Sie das? Dass der Glaube völlig zugedeckt wird? Wirklich zugedeckt wird. Dass man nichts innerlich mehr merkt. Nichts mehr innerlich erkennt vielleicht sogar. Es ist einfach weg. Durch Lebensumstände. Durch irgendetwas, was geschehen ist. Und bei den Frauen, auch bei den Jüngern, entsteht am Ostermorgen langsam aber sicher Jesusglaube. Ich erinnere an die Textlesung: Die Frauen gehen zum Grab, sehen das leere Grab, sie hören die Botschaft der Engel: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Da erinnern sie sich an seine Worte, was da geschehen musste. Und so langsam schimmert etwas auf, so wie das Wort Jesus jetzt auf dem schwarzen Balken leicht aufschimmert. Es ist Erinnerung, da könnte was gewesen sein, aber es entwickelt noch keine tiefere Kraft. Als sie davon den Aposteln erzählen, als sie wieder vom Grab zurück waren, da heißt es: Die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Immerhin ist es so, dass Petrus daraufhin in Bewegung kommt. Es ist sowieso ein ziemliches Gerenne am Ostermontag, am Ostermorgen. Müssen Sie mal darauf achten, er wird immer hin und her gerannt. Also da kommt etwas auch äußerlich in Bewegung. Er läuft zum Grab, findet es leer und ist verwundert. Man kann es spüren, wie etwas entsteht. Wir merken daran, ich wiederhole mich bewusst, die Auferstehung war schon damals das ungewöhnlichste Ereignis der Menschheitsgeschichte und ist es bis heute geblieben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die allermeisten sich selber so nennenden kritischen Menschen in die Falle einer Art historischen Diskriminierung fallen. Denn viele sich aufgeklärt kritisch nennende Menschen denken, dass die Menschen damals leichtgläubige Einfallspinsel waren. Prüfen Sie sich mal selber. Denken Sie nicht auch von denen: Och, so clever wie wir waren die nicht. Die waren leichtgläubiger, denen konnte man was erzählen. Ich finde das diskriminierend. Das ist moderne Überheblichkeit. Ich sage es einmal bewusst: Wenn man so argumentiert, verhält man sich in der Weise unwissenschaftlich, wenn man die historischen Überlieferungen der Texte einfach übergeht. Denn die Texte sprechen durchgehend eine andere Sprache. Die Jünger waren gerade nicht leicht zu überzeugen. Und das ist erstaunlich, dass das besonders festgehalten wird im Neuen Testament. Es waren nicht diejenigen, die sofort heldenhaft glaubten. Sie waren voller Skepsis und voller Zweifel. Und ich bitte, das auch ernst zu nehmen. Es liegt daran, weil dieses Neue buchstäblich in keinen menschlichen Vorstellungsrahmen passte. Also man hat so ein Denken, ne? Und jetzt passiert jenseits davon Auferstehung. Ja, das passt nicht. Wir müssen unseren Rahmen erweitern. Aber das brauchte Zeit und braucht es bis heute. Und das ist nicht dumm, sondern es ist angemessen, wenn man von Gott redet. Und deswegen lasst uns weiterschauen und den Text sehr genau verfolgen. Petrus sieht das leere Grab und wundert sich. Er glaubt noch nicht. Auf dem Weg zurück zu den Jüngern heißt es dann bei Lukas, er begegnet dem Auferstandenen. Oder wir müssen es im Nachhinein folgern, denn als die sogenannten Emmaus-Jünger kurz danach wieder zurück zu den Jüngern nach Jerusalem kamen, sagen diese dann zu den beiden Jüngern, waren die Jünger und die Frauen in einem Raum und sagen, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Der Glaube wird stärker. Ein hellerer Jesus kommt auf den Balken dazu. Der Glaube wird stärker, denn er ist dem Petrus erschienen und dieses Zeugnis lässt schon mehr entstehen in den Herzen. Und dann geht es bei Lukas weiter. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Jetzt könnte man meinen, es ist alles klar. Aber wir lesen weiter. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Merken Sie, wie unglaublich das alles für die Jünger war? Das war ihr Deutungsschema. Da passt ein Auferstandener nicht rein, aber ein Geist. Deswegen sagen sie, sie meinten, einen Geist zu sehen. Jesus kann das aber nicht stehen lassen. Er sagt, das ist kein Auferstehungsglaube, an einen Geist zu glauben. Schauen wir, wie es weitergeht. Und es ist wirklich spannend. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Also die sehen und sind immer noch voller Zweifel. Sie glauben ihre eigenen Wahrnehmung nicht. Jesus bekommt es mit, die Ratlosigkeit, den Zweifel über das, was ist. Wohlgemerkt, sie haben vorher gesagt, der Herr ist wirklich auferstanden. Jetzt sehen sie ihn, dann zweifeln sie. Schon komisch, ne? Er passt nicht in ihren Rahmen. Jesus aber ganz der Alte im guten Sinne, mit großer Geduld redet er weiter, so wie er ja 3 Jahre Geduld hatte und immer wieder, übrigens bis heute. Wir merken, anders ausgedrückt, warum macht Jesus das? Weil er uns zur Einsicht bringen möchte, weil er möchte, dass wir etwas erkennen. Sehen Sie, Glaube ist nicht blöd. Glaube soll erkennen. Anselm von Canterbury nannte es mal auf Latein, Credo ut intelligam, ich glaube, damit ich verstehe, ich muss auch verstehen, was da passiert. Und es ist möglich. Wäre es nicht so, dann wäre die Osterbotschaft im Sande verlaufen, wie der Glaube, dass Elvis noch lebt. Da gab es mal so eine Gruppe, die sagt Elvis Presley, für die Jüngeren unter uns war mal ein Sänger vor vielen Jahren. Also, da haben wir gesagt, Elvis lebt. Der ist im Sand verlaufen. Die Auferstehungsbotschaft nicht, weil es nachvollziehbare Argumente, Einsichten gibt, erkennen, das trägt. Und dann sagt Jesus weiter, seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst, die durchbohrten Hände und Füße. Es gibt eine Kontinuität zwischen dem, der damals gelebt hat, vor 2, 3 Tagen noch, und der jetzt auferstanden ist. Das ist Jesus wichtig. Auferstehung löscht nicht das alte Leben aus. Auch für uns übrigens nicht. Wenn wir mal auferstehen werden, wird es eine Kontinuität geben. Unser Leib wird geheilt, verwandelt, aber es gibt eine Kontinuität. Warum ist das so wichtig, dass Jesus sagt, nicht nur eine Seele und ein Geist lebt weiter, sondern er hat einen neuen Leib? Es ist eigentlich ganz einfach. Ein Mensch ohne Leib ist kein Mensch mehr. Unsere Leiber sind etwas Kostbares, sie gehören zu unserem Wesen. Wäre Jesus nur als Geist auferstanden, dann könnte er uns Menschen nicht erlösen. Das ist ja die Pointe des ganzen Erlösungswerkes. Er trug unsere Sünden, so heißt es im Hebräerbrief, an seinem Leib auf das Kreuz. Und deswegen ist er auch leiblich auferstanden, damit wir Menschen in Ewigkeit Menschen bleiben können. Wäre Jesus nicht leiblich auferstanden, wäre für uns Menschen tatsächlich mit dem Tod alles aus. Und damit sie das wirklich glauben und wir mit ihnen, geht es weiter. Dann sagt er, Hände und Füße, sagt er, das bin ich, fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Füße. Später wird Johannes einer seiner Jünger schreiben in seinem Brief, was wir gehört haben, mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, davon reden wir. Davon reden sie. Dann kommt einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament, also jetzt in der Auferstehungsgeschichte. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, jetzt können sie schon nicht mehr glauben, vor Freude ist schon ein gutes Zeichen. Also, sie können es vor Freude nicht glauben. Ich erinnere mich an eine Szene bei meiner Schwiegermutter, da schon lange her. Da kamen wir zu ihrem Geburtstag und wir wohnten damals in Tübingen und wir haben kurz noch mit ihr vorher gesprochen, gab es noch keine Handys. Und dann waren wir kurz danach bei ihr und sie sagte, wie, seid ihr es wirklich? Ihr habt doch gerade noch miteinander gesprochen. Ja, sie konnte es kaum glauben vor Freude. So ähnlich ein klein bisschen war es wohl damals auch. Das kann doch alles nicht wahr sein, aber es ist wahr, wir sehen es doch. Und dann kommt der Knaller. Als sie es immer noch nicht glaubten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Kein Märchen. Nicht überdrehte Jünger. Sie waren voller Skepsis. Kein Jünger wäre auf die Idee gekommen, so etwas Abgedrehtes zu erfinden. Und sie sahen, gaben ihm den Fisch, und sie sahen, wie es in seinen Mund ging und weg war. Vermutlich haben sie so geguckt. Und der Fisch war weg, verschlungen von seinem Leib das Irdische. Der Tod ist ebenfalls verschlungen in den Sieg. Und Jesus macht ganz cool weiter. Er erklärt, denn es geht nicht um Wundergläubigkeit, sondern um Verstehen des Erlösungswerkes. Dann sagte er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Kontinuität. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in dem Psalm, also im Alten Testament, über mich geschrieben steht. Auch dort eine Kontinuität. Es ist der Vater, sein Vater und er ist der Sohn Gottes, des Gottes von Abraham, Isaak und Jakob, von Mose und von Elia. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Es war ihm wichtig, dass das verstanden wird und dass er ein Mensch ist. Dann gibt Jesus noch den Auftrag, dass sie seine Botschaft von seiner Auferstehung weitergeben sollen. Und er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. nicht Zeugen einer Idee, sondern meine. Und Zeugen, bei Zeugen steht das griechische Wort Martyres, also Märtyrer. Heißt so nicht einfach nur Zeugen. Später wurden es die Blutzeugen. Für diesen Auferstandenen waren sie bereit, in den Tod zu gehen. Weil sie wussten, der ist da. Keine Idee, sondern er. Und dann heißt es bei Lukas noch kurz bei seiner Himmelfahrt, da kehrten die Jünger voller Freude nach Jerusalem zurück, obwohl er in den Himmel aufgefahren ist. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Der Glaube war endlich Licht und klar und ohne Zweifel. Deswegen das großgeschriebene Jesus an vierter Stelle. Das ist der Osterweg. Lassen Sie mich noch einmal versuchen zu sagen, was da passiert ist. Und wohlgemerkt, es ist Jesus wichtig, dass wir das verstehen. Das, was in Jesus passiert ist, ist nicht weniger als eine neue Schöpfung. Etwas, was es vorher und bisher auch nie gegeben hat, nur in Jesus. Was in Jesus begann, gibt es noch nicht, nur in ihm. Eine neue Schöpfung. Also, wir haben die alte Schöpfung und jetzt kommt die neue dazu. Ah, und die bricht in das Alte rein und wir können sehen. Seine Auferstehung ist nicht die Wiederbelebung eines Verstorbenen, sondern sein alter Leib wurde verwandelt in einen neuen Leib. Dieser Leib ist ein wirklicher Leib, aber den Kräften des Geistes untergeordnet. Deswegen, wir sind ja mit unserem Geist an unserem Leib gebunden. Ne? Ich kann jetzt zwar im Geist gehen, aber nicht im Leib, nach Hause, wo die dann da sitzen beim Livestream. Aber Jesus konnte das. Der konnte mit seinem Geist und der Leib kam mit. Das ist neue Welt. Und diese irdische Materie hat keine Grenzen mehr. Papst Benedikt XVI. Josef Ratzinger hat in seinen sehr lesenswerten Büchern über Jesus von Nazareth ein Bild gebraucht, um verständlich zu machen, wie wir das ein wenig in Worte fassen können. Und das 9 Jahre vor Corona hat er folgendes Bild gebraucht. Denn jetzt wissen wir alle, was gemeint ist, denn wir kennen Mutationen. Ne? Und Papst Benedikt sagte, wir können die Auferstehung als so etwas wie einen radikalen Mutationssprung verstehen, indem sich eine neue Dimension des Lebens, des Menschseins auftut. Jetzt allerdings eine gute Mutation. Die gibt es übrigens in der Wirklichkeit sehr selten. Die meisten Mutationen sind negativ. Aber hier ist eine positive Mutation, ein Qualitätssprung. Ja, die Materie selbst wird in eine neue Wirklichkeitsweise umgebrochen. Sie können es mitlesen. Sie wollen hinterher noch mal in Ruhe nachlesen. Der Mensch Jesus gehörte nun gerade mit seinem Leib ganz und gar der Sphäre des Göttlichen und Ewigen an. Der Rahmen wird erweitert, es kommt eine Dimension hinzu. Man könnte es vielleicht auch so sagen, wenn man nur Flächen denken könnte, jetzt kommt auf einmal so weit dazu. Jesus, die neue Dimension Gottes. Und endlich ist ihr Glaube Licht und klar und ohne Zweifel. Von Angst zur Freude an ihm. Vom Zweifel zur staunenden Gewissheit. Vom Unglauben zur Anbetung. Und das alles nicht dumm, sondern in der Logik des Glaubens. Die Jünger hatten von dem Augenblick, ich glaube, es war so, keinen Zweifel mehr an der Auferstehung Jesu. Deswegen hatten auch ihre Worte Kraft. Deswegen gab es auch keine Enttäuschung bei seiner Himmelfahrt, denn der Auferstandene war immer gegenwärtig, immer ansprechbar. Er gab ihnen dann sogar seinen Geist, weil er als Auferstandener die Vollmacht dadurch bekam, Menschen seinen Geist zu geben. Wir haben allen Grund, an uns zu zweifeln. Und manchmal kann man geradezu an sich selber verzweifeln und an der Kirche, an unserer Blindheit, unserem Unglauben. Aber bitte schließen wir nicht von uns auf Jesus. Es gibt keinen Grund, an ihm zu zweifeln. An seiner Güte, an seiner Gnade, an seiner Vollmacht. Er ist derselbe, der barmherzig war und bleibt, der Erlöser ist und uns etwas voraus hat, diese neue Schöpfung. Und wenn wir einmal bei ihm sind, wird er sie uns geben. Er, nur er. Und es ist das unglaublich Schöne, dass wenn man jetzt schon seinen Geist bekommt in den Geist, eine große Freude entsteht. Aber wenn dann nochmal der Leib verwandelt wird, es wird unbeschreiblich. Darauf gehen wir zu. Und dieser Glaube darf wachsen. Von ganz dunkel über ein bisschen bis zum Hellen. Aber er lebt, ohne Zweifel. Mein Glaube wird ihm dann hoffentlich bald gleichgestaltet. In diesem Sinne, frohe Ostern. Jesus lebt. Mit ihm auch wir. Wir werden ein Lied singen gleich, Jesus, wie schön dieser Name ist. Und ich lade Sie ein, dass wir dieses Lied betend mitsingen und wenn Sie mögen, lasst uns jetzt auch noch zunächst beten. Jesus, deine Auferstehung ist ein großes Wunder, ein großes Geheimnis, aber kein Rätsel, sondern eine Wirklichkeit. Ein Geheimnis, das wir verstehen können, dem wir nach und nach, wenn wir uns auf dich einlassen, auch in unserem Herzen Raum geben können und merken, ach so ist das. Und wir danken dir, dass du auferstanden bist. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du Jesus von dem Toten auferweckt hast, einen neuen Leib gegeben hast. Wir danken dir, dass du, o Heiliger Geist, ihn in dieser Kraft auferweckt hast und derselbe Heilige Geist wohnt in uns, schon jetzt. Danke, dass wir so mit ihm verbunden sind und einmal ihm ganz gleichgestaltet werden. Dafür wollen wir Zeugen sein, nicht für unsere Ideen, sondern für ihn. Jesus, wie schön dieser Name ist. Amen.